Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Genau 3 Monate ist es her, dass Russland die Ukraine überfallen und angegriffen hat. Heute ist der 24. März, an dem wir diesen Podcast der Zeitfragen aufzeichnen. Ich bin Martin Mayer, schön, dass Sie dabei sind. 3 Monate Krieg mit Toten, zerstörten Städten, mit entsetzlichem Leid. Wir berichten natürlich viel darüber und ich glaube, die Bilder aus der Ukraine lassen niemanden von uns kalt. Und es ist richtig, dass all das im Mittelpunkt steht. Es gibt da aber eben auch eine Zerstörung, die man auf den ersten Blick gar nicht so wahrnimmt, die am Ende uns Menschen aber auch bedroht. Ich meine die Zerstörung der Umwelt im Krieg. Gerade werden Nationalparks zerbombt, es landen Bomben auf Fabriken, die giftige Stoffe in ihren Lagerhallen haben. Und dann ist da in der Ukraine noch ein radioaktiv strahlendes Erbe, das mindestens so gefährlich ist wie die Bomben.
Russische Soldaten auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks Tschernobyl. Sie haben es schon am ersten Tag des Krieges am 24. Februar besetzt.
Die Bilder in den ARD-Tagesthemen zeigen Erschreckendes. Russische Panzer wühlen Anfang April den Boden rund um das explodierte Kraftwerk auf und damit Millionen radioaktive Teilchen aus der Reaktorkatastrophe von vor 36 Jahren. Soldaten heben Schützengräben aus, ohne das Risiko zu beachten. Mit ihrem Vorrücken auf Tschernobyl hat die russische Armee große Umweltsorgen ausgelöst, auch bei Sebastian Flugbeil. Der Physiker ist der ehemalige Vorsitzende der Gesellschaft für Strahlenschutz.
Man kann vielleicht mal so durchgehen, ohne dass man gleich tot umfällt. Aber wenn man gräbt in diesem Gebiet, dann muss man damit rechnen, dass man auf wirklich hochradioaktive Partikel stößt.
Die atomaren Hinterlassenschaften sind die offensichtlichste Umweltgefahr des Krieges in der Ukraine. Aber der russische Angriff gefährdet die Natur überall, wo Raketen einschlagen oder gekämpft wird, sagt Michael Brombacher von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt.
Wir haben ja Bilder gesehen von zerschossenen Tanklagern, all die Fahrzeuge, die zerschossen werden, überall wird ja quasi Öl und werden andere Flüssigkeiten ins Grundwasser gelangen, die jahrzehntelang zu Schäden führen in den Böden, im Grundwasser.
Regelmäßig greift die russische Armee Raffinerien, Lagerhallen mit gefährlichen Stoffen, Kohlegruben oder große Industriebetriebe an, wie das Stahlwerk in Mariupol. Jeder Treffer kann Öl, Dioxine, radioaktive oder andere giftige Stoffe freisetzen. Wim Swinenburg von der niederländischen Friedensorganisation PAX.
In der Folge kommt es zu lokalen und auch größeren Verseuchungen. Wenn die Zivilbevölkerung all diesen Chemikalien ausgesetzt ist, besteht ein akutes Risiko für die Gesundheit der Menschen.
Swinenburg hat 2010 im Irak, später in Syrien, im Jemen und seit 2014 im ukrainischen Donbass dokumentiert, wie sich solche Umweltschäden auswirken. Überall haben die Angreifer auch bewusst Anlagen zur Trinkwasserversorgung zerstört. Weil die Bevölkerung dann keinen Zugang mehr zu sauberem Wasser hat und im Krieg oft auch die Müllentsorgung nicht funktioniert, breiten sich schnell Krankheiten aus. Zu dieser Seuchengefahr kommen die langfristigen Folgen.
Über einen längeren Zeitraum wirkt sich der Krieg auf das Ökosystem selbst und auf die biologische Vielfalt aus. Die Menschen beginnen, Wälder abzuholzen, weil sie Holz zum Heizen und Kochen brauchen. Das haben wir zum Beispiel in Syrien und im Südsudan gesehen. Bewaffnete Konflikte lösen in der Umwelt eine Art Echo aus, das sich noch lange nach Kriegsende auf das Leben der Menschen auswirkt.
Auf einem brachliegenden Acker in der Region Kiew spürten ukrainische Soldaten vor einigen Tagen eine weitere gefährliche Hinterlassenschaft auf: Landminen. Die Russen hätten hier Raketenwerfer stationiert und ihre Position mit Minen gesichert, sagt einer der Minensucher dem US-finanzierten Sender Radio Svoboda. Auch anderswo soll die russische Armee Landminen ausgebracht haben. Eine Gefahr für Leib und Leben der Bauern bei der Feldarbeit und für die Landwirtschaft generell, warnt Wim Swinenburg.
Wir haben auch beobachtet, dass landwirtschaftliche Flächen zerstört werden. Blindgänger auf den Feldern sorgen dafür, dass Bauern ihre Äcker langfristig nicht nutzen können. Das bedroht die Ernährungssicherheit. Wir haben gesehen, wie Wasserpumpstationen zerstört wurden. Auch das hat Auswirkungen auf die Landwirtschaft.
Der Krieg belastet auch die Natur. Die Ukraine hat mehr als 50 Nationalparks auf ihrem riesigen Territorium ausgewiesen, gilt in Osteuropa als vorbildlich in Sachen Naturschutz. Etwa in den Karpaten. Dort wächst der größte Buchenurwald Europas. Er speichert große Mengen Kohlendioxid, wichtig für den internationalen Klimaschutz. Der Waldboden hält Wasser zurück, was in der Region Überschwemmungen mildert. Die Karpaten sind, wie andere Schutzgebiete der Ukraine, ein Hotspot der Artenvielfalt. Braunbären, Wölfe, Luchse, Gämsen und Rotwild leben dort. 76 der Tierarten in den Karpaten stehen auf der roten Liste. Die Zoologische Gesellschaft erforscht die verschiedenen Populationen seit Jahren. Jetzt fürchtet Europareferatschef Michael Brombacher, dass den wertvollen ukrainischen Wäldern die Abholzung droht. Krieg und Wiederaufbau kosten das Land viel Geld. Die alten, kräftigen Bäume könnten dafür gefällt und verkauft werden. Ein Szenario, vor dem Brombacher warnt. Nicht nur wegen der Folgen für Klima- und Artenschutz.
Wenn man die Wälder verliert, verliert man auch die Karpaten als einzigartige Naturlandschaft, die einfach auch so wichtig ist für den Tourismus in der Ukraine. Auch ein bisschen für den Nationalstolz der Ukraine. Die sind sehr stolz auf die besondere Landschaft der Karpaten.
Das sagt Michael Brombacher von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Die sucht gerade übrigens Großspender, um die Umweltzerstörung zumindest abzumildern. Der Krieg hat eben viele schreckliche Gesichter. Von diesem hier berichtete Sven Kästner. Ja, um zu sehen, welchen Raubbau wir mit Natur und Menschen betreiben, muss es nicht zwingend ein Krieg sein. Es passiert alles auch in Friedenszeiten, etwa in Argentinien. Dahin wollen wir jetzt schauen. Das Land ist einer der großen Sojaproduzenten der Welt, einer der größten sogar. Und die Bohne ist zentraler Bestandteil des Futters für die Tierhaltung. Die Sojabohne ist zugleich auch ein ganz gutes Bild dafür, dass Ernährung ein weltweites Geschäft ist. Denn das meiste Soja kommt aus Argentinien. Der Anbau dort wächst seit Jahren sprunghaft an und das wiederum hat dramatische Folgen für die Umwelt und für die Gesundheit der Menschen. Eine Gruppe von Frauen will all das nicht länger hinnehmen und macht deshalb mobil. Sie nennen sich Mütter von Ituzaingó. Sophia Boddenberg hat sie besucht.
Amboy, ein kleines Dorf in Argentinien. 2 Autostunden von Córdoba entfernt sieht man Sojafelder, soweit das Auge reicht. In der Nähe befindet sich der zweitgrößte Stausee der Provinz, verseucht mit Quecksilber und Arsen. Die Bewohnerin des Dorfs, Maria Godoy, deutet auf das Wasser.
Wir stehen hier am Ufer des Stausees Rio Tercero und gleich neben uns befindet sich eine Sojaplantage. Es gibt ein Gesetz in Córdoba, das verbietet es, neben Gewässern Pestizide anzuwenden. Aber sie machen es trotzdem.
Auf einer Fläche 3-mal so groß wie Bayern wird in Argentinien Soja angebaut. Von den jährlich 53 Millionen produzierten Tonnen stammt ein Drittel aus der Provinz Córdoba. Sie ist nicht nur eines der wichtigsten Soja-Anbaugebiete des Landes, sondern auch das Zentrum des Widerstands gegen Umweltgifte, die auf den Plantagen eingesetzt werden. Angeführt wird er von Frauen wie Maria Godoy und Sofia Gatica.
Ich habe 50 Meter von einem Sojafeld entfernt gewohnt. Sie haben mit Pestiziden gesprüht und jedes Mal wurden die Kinder krank. Meine Tochter ist an einer Nierenfehlbildung gestorben. Den Tod des eigenen Kindes nimmt man nicht einfach so hin. Also habe ich nachgeforscht, was passiert ist. Viele Kinder in der Nachbarschaft haben Masken getragen, weil sie Leukämie hatten und die Mütter Kopftücher wegen der Chemotherapie.
Sofia Gatica lebte zum Beginn des Sojabooms in den 1990er und 2000er Jahren in Ituzaingó am Stadtrand von Córdoba. Sie schloss sich mit 15 weiteren Müttern zusammen, um sich gegen den Einsatz von Umweltgiften auf den Sojaplantagen neben ihren Häusern einzusetzen. Heute sind die Frauen in ganz Argentinien bekannt, die Mütter von Ituzaingó. Sie protestierten auf den Straßen, sammelten Beweise und dokumentierten Krankheiten. Hautirritationen, Asthma, Fehlbildungen bei Neugeborenen oder Krebs. Nach einem jahrelangen Kampf erreichten die Frauen vor Gericht, dass Pestizide nur 2,5 Kilometer entfernt von Wohnhäusern eingesetzt werden dürfen. 2 Männer wurden zu 3 Jahren Haft verurteilt, weil sie Unkraut- und Insektenvernichtungsmittel auf die Bewohner des Viertels Ituzaingó gesprüht hatten. Zu dem Zeitpunkt gab es bereits 142 Krebstote im Viertel. Das war 2012. Im selben Jahr kündigte Monsanto an, Argentiniens größte Fabrik für genetisch verändertes Saatgut in Malvinas in der Provinz Córdoba zu bauen. Die Mütter von Ituzaingó besetzten gemeinsam mit den Bewohnern des Ortes 5 Jahre lang das Grundstück, auf dem die Fabrik gebaut werden sollte.
Es ist eine große landesweite Bewegung entstanden. Wenn in Malvinas etwas passiert, bewegt sich ganz Argentinien. Wir wurden geschlagen und bedroht. Aber weil wir alle durchgehalten haben, haben wir es trotzdem geschafft.
Monsanto musste den Bau der Fabrik abbrechen. Aber der Kampf der Frauen aus Córdoba ist nicht zu Ende. 2016 bahnte der Bayer-Konzern den Kauf des Unternehmens an. Inzwischen hat der Leverkusener Chemieriese den Namen Monsanto abgelegt. Geblieben ist der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat und das riesige Geschäft in Argentinien. Jährlich werden hier über 200 Millionen Liter versprüht. Damit ist Argentinien das Land mit dem höchsten Glyphosatverbrauch pro Einwohner weltweit. Und auch mit gentechnisch verändertem Soja macht Bayer gute Gewinne. 84% gehen in den Export, als Bohne, Schrot, Öl oder Biodiesel. Während Sojabohnen und Öl nach China exportiert werden, landet der Sojaschrot in Europa, in den Futtertrögen in der Massentierhaltung. Marcos Filardi ist Menschenrechtsanwalt und Mitglied des Lehrstuhls für Ernährungssouveränität der Universität von Buenos Aires. Auf der Buchmesse der Hauptstadt stellt er sein Buch vor, in dem er die Landwirtschaft kritisiert, die sich in Argentinien seit den 1990er Jahren etabliert hat.
Dieses Modell des Agrobusiness hängt von genmanipuliertem Saatgut und Agrargiften ab. Und es hat 2 Dinge versprochen. Erstens, dass die neue Technologie nötig ist, um den Hunger auf der Welt zu bekämpfen. Und dazu müsse Argentinien seinen Beitrag leisten. Das ist aber ein Mythos, denn der Hunger auf der Welt hat nicht abgenommen, sondern zugenommen. Das zweite Versprechen, man würde weniger Gift in der Landwirtschaft brauchen, auch das stimmt nicht. Denn der Einsatz von Pestiziden ist seit 1996 um 1.500% gestiegen.
4 transnationale Unternehmen kontrollieren derzeit den weltweiten Pestizidmarkt. 2 davon kommen aus Deutschland, Bayer und die BASF. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat ausgerechnet, dass die beiden Konzerne rund die Hälfte des weltweiten Jahresumsatzes mit Pestiziden erwirtschaften. Während in Europa immer mehr Pestizide verboten werden, verkaufen die Unternehmen sie stattdessen in Lateinamerika. Deutsche Umweltorganisationen fordern deshalb den Exportstopp giftiger Wirkstoffe ins Ausland. Doch politisch ist das derzeit kaum ein Thema. Sophia Gatica, deren Tochter an einer Nierenfehlbildung gestorben ist, will deshalb weiterkämpfen.
Die Krankheiten und Fehlbildungen tauchen erst Jahre später auf. Wir wurden vergiftet, aber wir werden weiterkämpfen. Das hier wird nicht aufhören, nur weil an einem bestimmten Ort nicht mehr mit Pestiziden gesprüht wird. Es hört erst auf, wenn die genetisch veränderten Pflanzen aus Argentinien verschwinden.
Ja, und deshalb will Sophia Gatica weiterkämpfen gegen den Sojaanbau in Argentinien. Wir sind damit schon am Ende dieses Podcasts der Zeitfragen für heute. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch unser neuestes Feature ans Herz legen. Da geht es nämlich um die schöne neue Arbeitswelt. Homeoffice unter Palmen. Für manche ist das ja Wirklichkeit geworden. Und es klingt auch immer so großartig, dieses Arbeiten von überall. Aber es hat einen Preis. Es lohnt sich sehr, dieses Feature zu hören, und das finden Sie am besten, indem Sie unseren Podcast gleich abonnieren, dazu Zeitfragen und Feature in die App Ihrer Wahl eingeben, und Sie verpassen dann garantiert keine Folge mehr. Das Ganze ist natürlich kostenlos, und Sie finden uns auch bei Spotify oder in der DLF Audiothek. Ich bin Martin Meyer, sage vielen Dank fürs Zuhören bis heute, und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.